die Jünger, die rausgegangen sind, die waren auch klar und die waren unverschämt. Und es braucht Leute, die sich trauen, weil nur so passiert Veränderung.
Johanna, herzlich willkommen im Podcast Unverschämt Katholisch.
Danke, danke für die Einladung.
So cool, dass du da bist, wirklich. Sehr spontan eigentlich irgendwie, aber...
Ja, man muss wissen, beide kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange.
Ja, eigentlich so, um es genau zu nehmen, wenige Stunden.
So face to face.
Ja, so face to face. Genau. Davor haben wir zweimal telefoniert.
Ja, also so eigentlich...
5 Minuten lang.
Wie beim Online-Dating.
So Bumble Friends.
Und dann haben wir beschlossen, es ist ein Match.
Ja.
Jetzt bin ich hier.
Jetzt bist du da. Mm. So, was ich über dich schon weiß, dass ich nicht weiß, wie man sagt, was du machst. Doch, also ich glaube, ich weiß es ungefähr. Du bist Diözesanleitung für die Region München-Freising für Jugend 2000.
Genau, für die Jugendbewegung Jugend 2000.
Ja, wie ist es so? Was sind so deine Aufgaben?
Genau, die Jugend 2000 ist eine Jugendbewegung, die voll auf dem Herzen hat, von Jugendlichen für Jugendliche oder junge Erwachsene Events zu machen. Mhm. Vor allem mit dem Zentrum Eucharistie, also genau, heilige Messen, also Jugendmessen machen wir viele. Mhm. Und auch so das Projekt, was uns voll am Herzen liegt, ist eucharistische Anbetung. Mhm. Also wir nennen das Holy Hours, heilige Stunde. Mhm. Und danach immer Happy Hours, dass quasi man danach auch die Gemeinschaft hat. Mhm. Und das ist eigentlich so der Kern von den Veranstaltungen, die wir machen. Und da ist es so, dass quasi ich gar nicht so in der krassen Orga mehr dabei bin von diesen Events, sondern ich bin eher schon eine Ebene höher.
Come on.
Klingt cooler, wie es ist. Tatsächlich ist es einfach so, ich betreue wiederum die Leute, die sowas leiten und die das genau auf dem Herzen haben. Ich habe echt voll das Privileg, weil ich habe inzwischen schon gefühlt alles mal miterlebt. Mhm. Und was aber jetzt gerade so meine Kernaufgabe als Diözesanleitung ist, ist, dass ich Meetings plane.
Aufregend.
Yay. Yeah. Telefonate führe.
Erzähl mir mehr.
Und quasi Grundstein lege für alle Events, die dann noch kommen.
Okay.
Also ich habe immer auch im Blick, was wollen wir noch Neues machen. Im Herbst planen wir ein Prayer Festival in München, was wir jetzt schon länger nicht hatten, was jetzt halt so ein bisschen mein Baby ist, wo ich gerade so anfange mitzumachen. Genau.
Cool. Bist du, also warst du selber quasi davor als Jugendliche mit dabei oder wie bist, also, oder ist es irgendwie später in dein Leben gekommen, so Jugend 2000?
Ja, ich habe mich in der USA bekehrt, bin dann nach Deutschland zurückgekommen, bin in meine Heimatgemeinde gegangen und war so, hallo, gibt es noch Leute in meinem Alter? Und ich hatte damals eine Freundin und die hat dann tatsächlich mich gefragt, ob ich Lust hätte, bei der Jugend 2000 da mitzuhelfen. Es war so eine Gründonnerstags-Nachtwache. Da sind wir alle im Jugendzentrum wach geblieben über die ganze Gründonnerstags-Nacht auf Karfreitag und haben da auch Anbetung gemacht eben. Und haben aber auch so Workshops gehabt und Filme geguckt und es war einfach eine Gaudi. Mhm. Genau, und da bin ich dann zum ersten Mal zu der Jugend 2000 so dazugestoßen und habe mir dann gedacht, hey, coole Leute, da will ich mal bleiben.
Und da bist du jetzt. Voll cool.
Inzwischen 9 Jahre.
Wow, krass. Wow.
Genau.
Und was, mich würde es trotzdem kurz interessieren, was in Amerika passiert ist. Das war jetzt,
Guter Übergang.
What happened?
Ja, also ich war damals 16. Mhm. Genau, ich bin mit 16 in die USA gegangen für einen Austausch. Ja, also ich wollte einfach nach Amerika, fand das eine coole Idee. Und bin dann quasi, ich war in der Realschule. Und ich bin dann nach der 10. Klasse, wo ich meinen Abschluss gemacht habe, bin ich dann rüber, habe dort in Mississippi, habe ich eine Gastfamilie gehabt, bin dort zur Highschool gegangen. Mhm. Genau, und ja, man muss vielleicht dazu wissen, dass ich davor wirklich toll aufgewachsen bin, also katholische Familie, mir hat es nie an irgendwas gefehlt. Ich bin die mittlere von 3 Mädels und das hat jetzt aber auch nie irgendwas mit mir gemacht. Ich war eigentlich immer eher etwas introvertiert tatsächlich. Aber
glaubt man gar nicht.
Ja, glaubt man gar nicht, nee. Aber ich mag es auch still. Aber das ist ja nicht der Sinn vom Podcast. Eigentlich gebe ich mir hier gerade voll viel Mühe.
Dass du überhaupt redest.
Dass ich überhaupt rede. Na, Spaß. Ich habe dann tatsächlich in der 8. Klasse, also noch in Deutschland, gemerkt, boah, ich will jetzt zu den Coolen dazu gehören. Und ich hatte immer schon eine gute Auffassungsgabe und habe das dann so ein bisschen beobachtet. Und dann habe ich einfach beschlossen, fake it till you make it. Und habe dann einfach so getan, als ob ich voll selbstbewusst bin.
Wow.
Und das hat richtig funktioniert.
Krass.
Das funktioniert wirklich.
Wow.
Also ich würde es keinen empfehlen, weil du bist die Hälfte des Tages damit beschäftigt zu Schauspielern. Und irgendwann weißt du nicht mehr, wer du bist.
Ja, klingt anstrengend.
Ist anstrengend. Das habe ich dann noch bis zur 10. durchgezogen und bin dann in die USA gegangen. Und immer war so ein bisschen mein Gedanke, boah, da komme ich dann raus. So auch von der Familie und allen Erwartungen. Und da erfinde ich mich neu. Und irgendwie High School Musical war in meinem Alter voll fett. Und da war immer so der Traum, ich werde Cheerleaderin. Und dann lerne ich dann meinen Boyfriend kennen,
yes.
Der natürlich der Quarterback vom
yes.
Footballteam ist. Und ja, so war es nicht.
Okay.
Weil Mississippi, muss man wissen, ist einfach noch sehr einfach geprägt. Die Leute waren eher ein bisschen abgeschreckt davon, dass wir von woanders kamen. Und die also die Kultur in der USA ist allgemein eher so, dass die Leute im ersten Moment sind sie so, oh, hi, nice to meet you, wie schön, dich kennenzulernen. Boah, wir müssen mal uns unbedingt treffen. Und im zweiten ist es aber so, nee. Also keiner, der wirklich gesagt hat, hey, wir müssen mal was machen, hat es auch dann wirklich durchgezogen. Und die einzigen wirklichen Freunde, die ich tatsächlich dort gemacht habe, waren europäische Austauschschüler, die mit mir im selben Jahr waren. Also ich habe mir sogar ein Zimmer geteilt mit einer Spanierin. Genau, weil unsere Gastfamilie haben 2 Leute aufgenommen.
Okay.
Und wir waren eben 2 Mädels und sie war auch katholisch. Genau. Und wir sind dann da mit in die Freikirche gegangen. Und die Church Group, also das ist eine Baptistenkirche gewesen, sehr familiär, also nicht riesig. Und die Leute von der Kirche, das waren eigentlich auch die Leute, mit der wir in der Freizeit dann wirklich was gemacht haben, weil diese Church Group voll oft ja, Veranstaltungen hatte, am Wochenende irgendwelche Trips. Also ich war dann da in den USA. Es ist nicht so ganz gelaufen, wie ich das geplant hatte mit Boyfriend und Cheerleading.
Ja,
weil wusstest du, dass du für Cheerleading richtig krass fit sein musst?
Ja, ich war tatsächlich Cheerleader.
Damn, girl. Krasser Respekt.
Thanks.
Ich hätte eher ins Dancing Squad gewollt. Das sind nämlich die Mädels, die genauso gut aussehen. Aber nur die Puschel so wären und so ein paar Dance-Moves machen.
Ich muss sagen, ich habe es auch nie in die Liga geschafft, wo man dann so fliegt oder so. Ich glaube, ich war einfach, ja, das war, ich hatte den Aufstieg habe ich nicht geschafft, aber
das
so,
sind ja,
ich hatte also, das Outfit zumindest.
Ja, das Gasse ist ja wirklich, wir Deutschen denken immer, ah ja, Cheerleading, das sind die mit den Pomps und so,
ja.
Aber tatsächlich in der USA, das ist Hardcore,
ja.
Eigentlich Gymnasiasten,
ja,
oder?
Ja, ja,
also
ja.
Die machen ja richtig so Saltos
ja.
Und krasse Pyramiden.
Ja.
Und die nur so ein bisschen hübsch ausschauen und tanzen, das ist bei denen Dancing Squad, was ich auch erst am Ende meines Jahres dann richtig gecheckt habe.
Ja. Ja, die Camps sind auch richtig intens. Also
ja.
Hat noch nie so einen Sonnenbrand wie beim Cheercamp.
Das ist einfach cool.
But back to your Bekehrung.
Ich dachte, du hattest Muskelkater, aber der Sonnenbrand. Das ist schon krass.
Auf den Ohren halt einfach. Also das war echt krass. Ja, es war in Texas. Also das war
ja. Gute. Warst du auch in der USA? Ah ja, cool.
Ja,
ja, dann weißt du ja, Mississippi ist ja auch so Southern.
Ja.
Genau. Und auf jeden Fall war ich in dieser Freikirche. Und das waren auch so die einzigen eben Social-Kontakte, die es da so gab. Und ja, der Pastor dort hat sehr feurig immer gepredigt. Und die Leute in dieser Gemeinde haben immer dazwischen, während er gepredigt hat, immer auch so gesagt, so Amen, Amen. Und ich dachte immer am Anfang, hä, sagen die alle jetzt Hey Man? Also Hey Mann. Und ich war so, hä, das passt doch gar nicht. Bis ich irgendwann gecheckt habe, dass die Amen, also Amen, auf Englisch sagen. Das hat echt ein bisschen gedauert. Peinlich, peinlich. Naja. Auf jeden Fall.
Relatable. Hat, es ist, yeah. Yeah, I feel it.
Danke.
Ja.
Back to the...
Zurück zu deiner Bekehrung.
Ja. Dieser Pastor, sehr voller Feuer. Ich habe mich ein bisschen an die Atmosphäre gewöhnen müssen, weil in der katholischen Kirche ist ja eher so, wenn der Pfarrer spricht, ist man ruhig.
Ja.
Aber der hat sehr krass auch immer betont, wie wichtig das ist. Du kannst in der Bibel lesen, du kannst jeden Tag beten und so weiter. Aber es ist so wichtig, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben.
Mhm.
Und eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben, heißt, sein Leben Jesus zu geben. Und ich war so, Moment mal, ich bin katholisch.
One
und
moment,
bei uns
please.
Bedeutet es, gläubig zu sein, an Gott zu glauben und ein guter Mensch zu sein. Aber der Gedanke an eine persönliche Beziehung mit Gott, der hat mich fasziniert. Also der hat mich nicht losgelassen.
Mhm.
Genau. Und ich habe das dann aber erstmal ein bisschen stehen lassen auch, weil ich nämlich mir dachte, Jesus mein Leben zu geben, finde ich schon ein bisschen zu krass, weil ganz ehrlich, ich kenne den Dude nicht. Ja, wirklich, war so, hä, Moment mal, das ist mein Leben, das gehört mir.
Mhm.
Und ich entscheide, was ich damit mache.
Mhm.
Und nicht irgendwie Jesus oder yeah. So ein Wesen. So. Für mich war immer so, Gott so dabei zu haben und wenn es einem schlecht geht, mal da dran. Also ich habe auf jeden Fall an Gott geglaubt, aber es war eher so, wenn ich ihn anrufe, dann hat er da zu sein, aber...
On my terms.
Ja, nicht mein Leben hier.
Ja.
Brudi, nein. und es war dann eigentlich im Endeffekt so, dass ich diesen Gedanken so auf die Seite geschoben habe.
Mhm.
Und dann ging es so ein halbes Jahr ins Land. Und wie gesagt, die ganzen Cheerleader-Boyfriend-Träume sind nicht so ganz zustande gekommen. Und die Blanca, meine Gastschwester, die war eigentlich so auch da meine engste Verbündete und Freundin dort. Und eines Abends hatten wir dann einen Streit. Ich weiß gar nicht mehr über genau was. Auf jeden Fall hat dieser Streit in mir bewirkt, dass ich extremst krass, also meine ganze Welt ist einfach zusammengebrochen, weil ich auf einmal mir dachte, hä, irgendwie, ich wollte doch hier voll popular werden und ich wollte doch hier richtig viele Freunde haben. Und wo ist eigentlich mein Boyfriend? Und ja, ich war wirklich so und dann war ich so und irgendwie, ja, auch selbst die Freunde quasi, die ich habe, selbst die, ja, da klappt's nicht.
Ja.
Und auf einmal mit diesem Streit mit der Blanca stand ich vor diesem ganz großen, boah, das Leben ist ganz schön anstrengend.
Ja.
Und ich war so, krass, jetzt bin ich erst, ich glaube, ich hatte nicht dort meinen Geburtstag, also ich war dann schon 17. Und ich war so, boah, jetzt bin ich 17 Jahre alt und das Leben ist einfach anstrengend. Und all diese Erwartungen und irgendwie dieser Druck, der da ist, ich war so, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock, das noch für nochmal so lange mitzumachen. Und dann war ich so, die Hälfte von der Zeit, wo ich jetzt am Leben bin, erinnere ich mich ja gar nicht richtig. Das heißt, im Endeffekt sind es 5 Jahre gewesen, so ungefähr, wo ich so in mir Revue passieren habe lassen und so war, boah, das ist ganz schön anstrengend.
Mhm.
Und ich war dann da so auf dem Bett, ich habe wirklich bitterlich geweint und wer mich kennt, der weiß, ich weine nicht oft.
Mhm.
Und ich habe als Kind viel gebetet. Ich habe als Kind viel mit Jesus geredet.
Mhm.
Einfach so wie mit einem Kuscheltier. Und sweet. Ich habe dann in dem Moment mir gedacht, na gut, Gott, wenn du jetzt da bist, also das habe ich ihm auch gesagt, ich habe gesagt, Gott, jetzt wäre so der Moment. Mhm. Also wenn du, wenn es dich gibt, dann wäre jetzt so der Moment, wo du dich einschaltest und mir mal sagst, wofür ich diese ganzen blöden Sachen in meinem Leben mitmachen muss und wofür eigentlich dieser ganze Aufwand sich rentieren soll. Mhm. Und ob das irgendwann mal Sinn ergibt.
Mhm.
Und Gott hat diese Einladung ganz klar verstanden und auch beantwortet. Ich habe dann eine echt krasse Gotteserfahrung gemacht. Ich finde es richtig schwierig, das zu beschreiben. Und ich, ja, ich merke einfach immer wieder, wie ich auch jetzt noch sehr emotional werde. Mhm. Aber man muss sich einfach vorstellen, wie die krasseste, schönste Umarmung seines Lebens gepaart. Und das ist immer das, was ich sage. Also die Wärme und dieses Umarmtgefühl, das hätte jetzt noch von der Bettdecke kommen können.
Mhm.
Aber ich habe auf einmal ganz klar in meinem Kopf gewusst, dass alles seinen Sinn haben wird und so einen ganz krassen Frieden gespürt. Ganz, ganz tief, wirklich so richtig übernatürlich einfach gewusst, es wird seinen Sinn haben und ich muss mir gar nicht so viel Sorgen machen.
Mhm.
Und damit bin ich dann eingeschlafen mit dem Gefühl. Am nächsten Tag war zufällig Sonntag.
Mhm.
Und ich war dann da in der Kirche und du konntest dich da so hinknien und so. Also es gab immer so eine Gebetszeit. Und da habe ich mich nicht getraut, mich vorne hinzuknien. Aber ich habe mich dann in der Bank hingekniet und habe dann gesagt, okay Gott, wenn du so auf Gebete antwortest, du siehst mich, ich bin wirklich nicht die hübscheste Person auf der Welt. Ich bin wirklich nicht die begabteste Person auf der Welt. Und ich habe eigentlich nicht viel, was ich dir geben kann. Aber ich gebe dir jetzt einfach mein Leben, weil ich habe es 17 Jahre selber probiert und bin jetzt schon fertig.
Hm.
Ja, das war meine Lebensübergabe.
Hm.
Und dann habe ich Panik bekommen, dass ich jetzt Nonne werde. Weil ich war ja katholisch erzogen.
Oh no.
Genau. Das war dann aber ein ganz neuer Weg, den ich dann gegangen bin. Aber grundsätzlich in diesem Moment habe ich mich wirklich krass einfach nach Gott ausgestreckt und habe dann wirklich auch angefangen zu suchen, was will jetzt Gott von mir? Weil ich habe das sehr ernst genommen, als ich dieses Versprechen gegeben habe.
Mm.
Genau.
Krass. Das heißt, du bist dann zurückgekommen, also weil da warst du jetzt ja nicht irgendwie, also
du das war halt fest ein Highschool-Jahr und keine Ahnung, wann habe ich mich da bekehrt. Ich könnte es dir wirklich nicht genau sagen vom Datum her, aber ich würde sagen, das war schon ein Dreivierteljahr rein in die ganze Sache. Also, keine Ahnung, 3 Monate nach meiner Bekehrung bin ich wieder nach Deutschland gekommen.
Und wie war es für dich dann zurückzukommen?
Schwierig.
Mhm.
Weil ich ja dachte, Mist, muss ich jetzt ins Kloster.
Mhm.
Und ich wollte aber meine Eltern ja nicht damit belasten.
Mhm.
Und ich hatte ja noch keine christlichen Freunde.
Mhm.
Und alles, was ich bis dato von einer, also ich wusste noch nicht mal, dass man das Lebensübergabe nennt, was ich da mache.
Mhm.
Und alle Leute, wo ich kannte, die wirklich krass Gott ihr Leben gegeben haben, waren Leute im Orden.
Mhm.
Und ich war dann wirklich so mit mir selber im Struggeln. Und das war eine sehr einsame Zeit. Mhm. Aber ich würde sagen, im Nachhinein betrachtet auch eine der intimsten Zeiten mit Jesus, weil er in mir so viel gemacht hat in der Zeit. Also es war wirklich so, ich habe wirklich gelächzt nach der Heiligen Messe.
Mhm.
Ich bin einmal die Woche am Sonntag in die Messe gegangen, weil ich wurde dann jetzt auch kein Weirdo, der dann auch am Dienstag in die Messe gegangen ist, so auf dem Dorf, war ja eh nicht so oft Messe. Aber ich wollte jetzt nämlich nicht da zu den Omas noch gesellen. Aber ich war dann halt wirklich so, ich bin dann immer zu diesen heiligen Messen am Sonntag gegangen. Und da habe ich dann wirklich immer so gebetet und war so, okay, Jesus, bitte sag mir jetzt, soll ich ins Kloster gehen? Und okay, Jesus, ich habe dann voll angefangen, meine Woche zu reflektieren und war so, okay, was hat mich getriggert, was war los? Und Jesus hat so krass mir gezeigt, wo ich Verletzungen habe. Also so Situationen, die unter der Woche passiert sind, sind dann wie in meinem Auge nochmal so Revue passiert und haben einfach nochmal so gezeigt, hey Johanna, bei dem Streit zum Beispiel, da warst du verletzt wegen dem und dem. Mhm. Und ich war so, boah, ja, krass, danke Jesus, bitte heil das in mir. Und er so,
wow.
Ja, und das war richtig krass, es war ein halbes Jahr lang Jüngerschaftsschule direkt bei Gott. Und ich wusste nicht mal, was er macht. Ich habe es einfach ganz intuitiv mich in den Prozess geworfen. Hm. Einfach mit einem ganz reinen Herzen mich nach Veränderung gesehnt.
So schön. Mhm. Ich kann das auch nachvollziehen. Bei mir war das auch so, dass ich irgendwie, weil du jetzt auch so sagst, so dieses verletzt wegen dem und dem, irgendwie es gab so Momente bei mir auch, wo ich irgendwie meinen eigenen Schmerz erst wahrgenommen habe durch Jesus, also oder durch Gebet, dass dann manche Sachen erst aufgebrochen sind, die ich selber gar nicht wahrgenommen habe, dass ich da überhaupt einen Schmerz hatte oder eine Verwundung oder irgendwie sowas. Und dann auf einmal im Gebet bricht es irgendwie so auf und wird ja dann in dem Moment auch berührt und geheilt irgendwie. Aber das ist so krass, wie man sich manchmal auch selber gar nicht so kennt irgendwie. Aber
Ja. Und das ist auch, finde ich, voll das gute Zeichen, wenn man auf einmal sagt, boah, ich habe so Aha-Momente. Und das ist auch, manchmal tut das voll weh, auch das einzugestehen. Oder man merkt auch, boah, eigentlich bin ich gar nicht so ein guter Mensch, wie ich mir mal einbilde zu sein.
Ja.
Genau.
Ja. Was eigentlich voll die Freiheit ist. Also so irgendwie, wenn man eine Versöhntheit, das hatten wir jetzt vorhin davon gesprochen, schon bevor wir jetzt hier sitzen. Aber so dieses dass es okay ist, dass man nicht perfekt ist. So,
ja. Genau, ja. Und auch für mich war es ganz wichtig zu erkennen, ich denke immer, Menschen haben Erwartungen an mich, aber eigentlich sind es Erwartungen, die ich an mich selber habe und die ich dann auf andere Menschen projiziere. Oder ich denke, die haben Erwartungen an mich. Oder ich denke, die verurteilen mich gerade. Mhm. Ich hatte dauernd Panik auch gehabt, dass ich in Menschengruppen reinkomme. Und wenn ich die verlasse, dass sie danach negativ über mich reden.
Mm.
Diese Angst habe ich ganz lang gehabt. Und immer wieder hat Jesus auch vor mich gebracht und mir gesagt, hey, schau mal, Johanna, du hast das. Ich war immer wieder so, ja, stimmt. Warum eigentlich? Und irgendwann konnte ich es loslassen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim fünften Mal. Mm. Vielleicht hat es 77 Mal gedauert, bis ich es loslassen konnte.
Ja. Du bist nicht Nonne geworden.
Nein.
warum? Oder ja.
Wie es dazu kam, wie es dann weiterging, gell? Das war so ein guter Cliffhanger. Aber ich finde, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil viele Leute, gerade im katholischen Bereich, denken, wenn ich mein Leben Gott gebe, dann muss ich Nonne werden oder, keine Ahnung, so richtig krass irgendwie in diesen Bereich einsteigen, wo man kirchlich tätig wird.
Mhm.
Und ich muss ehrlich sagen, also ich arbeite für den Staat. Ich habe viel mit Recht zu tun, Steuerrecht. Das hat nichts mit der Kirche im ersten Moment per se zu tun. Und ich habe auch das dann sehr klar immer vor Jesus gebracht. Im Nachhinein betrachtet hat Jesus sehr klar zu mir gesprochen, aber ich habe damals das einfach nur nicht ganz verstanden und ich habe jede Woche gebetet, Jesus, bitte sag mir, soll ich ins Kloster gehen? Mhm. Jede Woche.
Wow.
Und an Silvester, ich bin im Juli zurückgekommen und ich habe das ein halbes Jahr lang jeden Sonntag gebetet, jeden Sonntag. Und an Silvester 2015 auf 2016, wie schnell die Zeit vergeht, gell?
Mm.
Habe ich dann gesagt, Jesus, ich will nicht mehr. Ich will jetzt klar wissen, bin ich berufen fürs Kloster oder nicht? Und dann gab es bei uns so eine Neujahresmesse und ich reiche jemanden die Hand Und also beim Friedensgruß nochmal davor gebetet, so Jesus, bitte sag mir das, bei dem Fürbitten. Und beim Friedensgruß reiche ich jemandem die Hand. In dem Moment, wo ich denen die Hand reiche, bleibt die Welt so wirklich so stehen. Und ich höre richtig klar, wirklich richtig klar so in meinem Kopf, Johanna, du bist keine Nonne, du bist Mutter. Hm. Und geh zum Weltjugendtag nach Krakau.
Hm.
Genau.
Wow.
Und dann ist mir erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Und dann habe ich mich am selben Tag für Krakau angemeldet, Weltjugendtag mit der Jugend 2000.
Hm.
Genau.
Boah, wow. Cool. Mhm. Krass. Ich bin sprachlos. Ja, aber echt voll bewegend. Wahnsinn. Wie ich dich gefragt habe, worüber wir reden können, hast du unter anderem gesagt, die Stille. Was hat die Stille für eine Rolle gespielt in deinem Leben bisher oder was spielt sie für eine Rolle heute?
Die Stille habe ich für mich entdeckt, als ich auch entdeckt habe, dass ich ja mit Jesus Zeiten habe, wo ich eben mit ihm rede.
Mhm.
Und wo vor allem auch er Raum einnehmen darf und mir Dinge offenbart. Und diese Welt ist einfach sehr laut. Wir sind sehr viel abgelenkt. Hier Apple Watch, da Handy, da Computer, was weiß ich, Fernsehen. Mhm. Und ich liebe die Medien, also
yeah.
Don't get me wrong. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es ein sehr hohes Potenzial, uns abzulenken.
Mhm.
Und die Stimme der Welt ist einfach sehr laut.
Ja.
Und Gottes Stimme, vor allem die Stimme vom Heiligen Geist, ist eine ganz sanfte Stimme.
Mhm.
Und ich sage immer, Gott ist ein Gentleman.
Mhm.
Der steht da mit Rosen und der wartet, bis die Lady soweit ist. sorry
the
für die Männer, wenn ihr nicht so
Jesus,
anfangen
der Quarterback.
Könnt. Genau, auf jeden Fall ist halt einfach wirklich ganz klar, dass Jesus in der Stille mit dir sprechen kann. Und gerade auch in der stillen Anbetung zum Beispiel. Also wenn ich da einfach sitze und das Allerheiligste anschaue, da kommen auf einmal so viele Gedanken hoch. Und wenn ich sage, Gott spricht mit mir, dann ist es nicht so, dass ich eine klare Stimme im Kopf habe. Mhm. Das habe ich nicht. Sondern ich nenne das immer Gedanken, wo ich merke, dass nicht meine sind.
Mhm.
Also es ist wie so ein Gedanke, wo ich dann so selber so bin, so Moment, ich glaube, das war jetzt gerade nicht von mir.
Mhm.
Und manchmal sind es sogar humorvolle Gedanken. Also ich finde Gott ist unglaublich humorvoll. Ich weiß nicht, wie du das...
Yes.
Genau. Aber ja, und ich glaube wirklich, das ist meine tiefe Überzeugung, dass Menschen, die im Glauben und in ihrer Beziehung mit Jesus wachsen wollen, die Stille brauchen, weil sie erst dann zu der Tiefe ihres Herzens vordringen können.
Hm. Ja.
Genau.
Ich muss sagen, ich wurde so ein bisschen geprägt, bevor ich mich bekehrt habe, war ich so ein bisschen im Buddhismus geprägt und da hat man wie so Tools voll gelernt, still zu sein. Das ist ja eigentlich auch voll das katholische Erbe. Es ist eigentlich voll Teil unserer Tradition und so. Nur hatte ich es irgendwie, dann bin ich dem ein bisschen weniger begegnet. Aber Stichwort Anbetung, eucharistische Anbetung, es war für mich auch so ein wichtiger Ort. Und was ich auch noch so schön fand im Vergleich zu der Zeit, wo ich viel meditiert habe, so in der Zeit davor, war, dass ich beim Meditieren schon immer so das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt anstrengen. Also ich muss mich jetzt anstrengen, dass... Das habe ich vielleicht auch Meditation falsch verstanden, kann auch sein. Aber ich habe mich immer so angestrengt, dass ich jetzt keine Gedanken habe, dass ich jetzt irgendwie auf meinen Atem nur achte. Es war fast wie so eine Konzentrationsübung, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber für mich war dann die eucharistische Anbetung so ein Ort, wo ich einfach sein kann. Also ich weiß noch, bin wirklich in die Anbetung gegangen und ich habe mir jetzt nicht konkret was vorgenommen, sondern ich war da dann einfach. Also so, ich wusste, ich kann da jetzt vor Jesus einfach sein. Und ich hatte auch irgendwie so einen Glauben mitbekommen von der Frau, die mich so begleitet hat am Anfang, so, dass Gott da ja wirkt. Weil wenn er wirklich gegenwärtig ist, dann musst nicht jetzt du irgendwas leisten, sondern Gott ist ja da und wirkt an dir irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie würdest du drüber denken?
Ja, ich finde es zwar spannend, dass du auch das Buddhistische mit reingebracht hast, weil ich habe tatsächlich, als ich beschlossen habe, ich hatte jetzt eine Gotteserfahrung oder als ich die in Gotteserfahrung hatte, habe ich beschlossen, mich damit auseinanderzusetzen, war das jetzt auch wirklich der christliche Gott?
Ah ja.
Weil ich finde, das ist auch immer ein bisschen so, ah ja, klar, du hattest eine Gotteserfahrung, natürlich war es Jesus. Und ich war so, hä, nein.
Mhm.
Benefit of the doubt. Ich habe alle Weltreligionen, alle fünf mir angeschaut.
Echt?
Und ja, habe es geprüft.
Mhm.
Bis jetzt ist es Jesus.
Wie sah das dann aus für dich, die Prüfung?
Ein bisschen unterschiedlich, auch mit unterschiedlichem Fokus. Für mich war auch sehr wichtig zu prüfen, gibt es nur einen Gott oder gibt es mehrere Götter?
Mhm.
Genau, also auch diese hinduistische Lehre.
Mhm.
Ich habe mich vor allem einfach eingelesen in die Thematiken. Genau, habe dann auch einen sehr guten Vortrag, das war ein älterer Vortrag vom Johannes Hartl zu den fünf Weltreligionen und ihren Charismen, die auch im Christlichen mit eingebunden sind und wie das sich widerspricht, auch angehört. Also der war sehr, sehr hilfreich in dem Bereich. Genau.
Mhm.
Und ansonsten habe ich aber tatsächlich einfach viel Literatur auch gelesen. Tatsächlich am wenigsten über den Islam, kann ich dir gar nicht genau sagen, warum. Ich habe mich tatsächlich auch mit dem Judentum auseinandergesetzt, weil es war dann auch sehr wichtig für mich, ist Jesus jetzt wirklich der Messias oder ist es wirklich nur ein Prophet so?
Mhm.
Genau, ja.
Mhm.
War eine sehr intensive Zeit und ich bin aber immer bei Christus irgendwie geblieben.
Mhm.
Gibt für mich sehr viel Sinn. Und um jetzt auf das Buddhistische und Meditieren nochmal zurückzukommen, was ich beim Buddhismus krass finde, ist ja, es gibt ja gar keinen Gott in dem Sinne, sondern du selber versuchst dich ja von allen so loszulösen.
Ja.
Und was ja Jesus macht, ist, du vergibst allem und du richtest dich auf Gott aus und dadurch kannst du den Menschen wiederum mit Liebe begegnen. Und das fand ich immer so krass, weil beim Buddhismus ist ja so, du bist komplett weg von allem, auch von der Liebe am Ende. Und das fand ich so krass. So, ich muss mich nicht erlösen und ich muss mich nicht entfernen von irgendwas, sondern eigentlich sogar eher hin auf die Menschen wieder und hin auf Gott. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied beim Meditieren. Da bist du mit dir selber beschäftigt, dich loszulösen.
Mhm.
Und bei Gott eigentlich im Gegenteil, da bist du damit beschäftigt, einfach auf ihn hinzugehen.
Genau.
Und weil du auf ihn hingehst, lässt du Dinge los.
Mhm.
Deswegen glaube ich, funktioniert das so gut.
Maybe.
Ja, genau.
Du hast auch gesagt, die Anbetung, beziehungsweise das sind überhaupt die Heilige Messe und die Sakramente waren dir dann schon schnell sehr wichtig, obwohl du ja eigentlich diese Erfahrung jetzt in einem nicht-katholischen Kontext machtest da in Amerika. Aber das war dir dann intuitiv aus deiner Kindheitsprägung irgendwie auch klar, du möchtest zu den Sakramenten oder hast du dann mit den Sakramenten auch einfach Erfahrungen gemacht oder wie kam das?
Sehr spannende Frage.
Mhm.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Freikirche, aber ich habe gleichzeitig immer das Gefühl gehabt, mir fehlt was. Also ich bin nach Hause gekommen und ich bin in die katholische Kirche gegangen, in die Messe. Und auf einmal war ich so, hä, irgendwas? Also es war wie so nach Hause kommen. Und ich habe es auch oft dem dazu geschrieben, dass das ist, weil ich so geprägt bin.
Mhm.
Ne? Und dann sind wir ja nach Krakau auf den Weltjugendtag gefahren. Und dort hat jemand von den eucharistischen Wundern erzählt. Und dass es wirklich Hostien gibt, die sich in Fleisch und Blut verwandelt haben.
Mhm.
Und also das ist ja ein ganz eigenes Thema. Wen es interessiert, sollte da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr nachlesen. Carlos Acutis hat da ja auch richtig viel dokumentiert in dem Bereich. Aber was da super spannend für mich war, war gar nicht der Faktor, dass das wirklich passiert ist, sondern der erzählt es so, dass da wirklich Wunder passiert sind. Und ich war so, ah ja klar, mir hat davon nie jemand erklärt, was die Eucharistie eigentlich ist.
Mhm.
Und es ist doch eigentlich traurig.
Mhm.
Ich bin von Kindheit auf aufgewachsen in der katholischen Kirche und anscheinend kam nie wirklich die Message rüber, dass Eucharistie bedeutet, dass wirklich das Fleisch und Blut Christi ist.
Mhm.
Und dass das wirklich passiert.
Ja.
Und als das jemand erklärt hat, war ich so, das war wie so Herzwissen und Kopfwissen wird auf einmal zusammengefügt. Und ich war so, hä, ja klar.
Mhm.
Und ich war auf einmal, das war wirklich wie so, ah, so nennt man das also.
Ja.
Und ja, also da habe ich dann endlich kapiert, warum ich mich so zu Hause gefühlt habe, vor allem mit der Eucharistie.
Hm.
Ja, und ich liebe sie seither immer wieder so sehr. Und ich liebe die Anbetung. Ich gehe manchmal 2 Stunden hin. Gerade eigentlich immer, wenn es mir nicht gut geht, jede Woche mindestens einmal, wenn ich Zweifel habe, wenn ich mich fern von Gott fühle, einfach mich wieder ausrichten.
Hm.
Ja.
Was hilft dir eigentlich so, keine Ahnung, weil jetzt, was du so erzählt hast von deiner Story, so, ich meine, diese Gotteserfahrungen waren jetzt schon, also allein wie du es erzählt hast, war sehr bewegend zu hören auch. Und es klingt, als wären es sehr tiefgreifende, große Erfahrungen gewesen. Mhm. Wie lebst du das jetzt so, das Alltägliche oder weiß nicht so, das war ja ein starkes Gefühl. Wahrscheinlich hast du jetzt auch Phasen, wo du das nicht so fühlst oder keine Ahnung, ja, wie ist so deine Integration dessen auch so in das Alltägliche?
Genau. Tatsächlich muss ich sagen, Gefühle sind täuschend.
Mhm.
Und ganz ehrlich muss ich sagen, von jeder, der zu mir kommt und sagt, boah, Johanna, irgendwie fühle ich es gerade gar nicht, sage ich so, herzlich willkommen im Christensein.
Welcome to the club.
Jetzt wirst du erwachsen.
Ja. Yeah.
Also am Anfang erfasst voll viele Leute so ein krasses Gefühl und das ist echt manchmal richtig cool, weil wir manchmal die Gnade erfahren, das auch immer mal wieder zu haben.
Mhm.
Und das ist auch voll gut. Aber ich hatte auch meine Wüstenphasen. Und ich hatte auch Phasen, wo ich echt mir dachte, hä, bilde ich mir das gerade alles ein? Hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Oder will ich einfach gerade nur special sein und möchte ich unbedingt irgendwie in den Augen Gottes oder nehme ich das als Ausrede, ja?
Mhm.
Und das Witzige ist, weißt du, was mich wieder näher an Gott bringt, ist die Zweifel vor Gott zu bringen und mit Leuten darüber zu reden.
Mhm.
Und für mich zu beten zu lassen, wenn ich gerade nicht beten kann. Das endet meistens darin, dass ich wirklich inzwischen einfach dann in die Anbetung gehe und so bin, hallo Gott, ich habe gerade gar keine Ahnung. Und ich erzähle ihm alles. Ich bin wirklich so, und ich weiß gar nicht, ob ich an dich glauben soll. Und ob ich irgendwie, ja, alles.
Ja.
Und ich bin da auch immer super ehrlich und authentisch und beim Glauben geht es nicht darum, dass du jeden Tag voll das Emotionale hoch hast und du denkst, heute liebt mich Jesus, sondern ich glaube tatsächlich, dass es beim Glauben darum geht, zu vertrauen und auch irgendwie so einen Frieden zu haben. Genau. Mhm. Und das ist schon was ich sagen muss, ich fühle jetzt nicht jeden Tag mich voll, Jesus liebt mich, aber was ich habe, ist schon durchgehend meistens so einen Frieden. Und ich habe halt einfach auch in den Zeiten, wo so Hochzeiten waren, habe ich auch einfach Dinge etabliert in meinem Leben, die mir gut tun. Zum Beispiel Rosenkranzgebet, ich habe einen Hauskreis, ich habe Freunde, die mit mir über meine Sachen reden und die mir auch glauben, weil sie auch Christen sind. Und ich habe vor allem auch jeden Tag eine stille Zeit, wo ich Bibel lese, wo ich das Bibelwort aufschreibe, wo ich meine Gebetsanliegen aufschreibe und wo ich auch meine Gedanken zu der Bibelstelle aufschreibe.
Mhm.
Und das ist auch richtig wichtig.
Mhm.
Also das mache ich noch nicht so lange tatsächlich. Richtig ehrlich gesagt war ich immer Bibel lesen so. Hä?
Mhm.
Und habe es dann immer wieder angefangen. Dann habe ich Bible in a Year. Und weil ich meine, jetzt bin ich 9 oder 10 Jahre schon Christin. Und Leute so, ja, Johanna, hast du schon die Bibel durchgelesen? Ich weiß nicht, hast du sie schon durchgelesen?
Nein, und ich weiß noch, wie ich mich bekehrt habe, habe ich mir immer gedacht, hä, wieso, also jetzt sind die von dieser Religion und haben noch nicht mal ihr eigenes Buch gelesen.
Ja.
Und jetzt bin ich selber so jemand.
Ja, ich hatte auch diesen Druck, dass ich die Bibel lesen muss, aber die ganze Bibel.
Ja.
Habe ich bei Moses angefangen und das passt ja noch, da passiert ja recht viel, so mit Mose und dann, you know, die Israeliten.
Ja.
Und so
Action.
Und dann kommst du zu Numeri und bist so, und dieser Stamm brachte 50 Ziegen und dafür haben sie 100 Schekel Gold verwendet und du liest es so.
Riveting.
Und bist so, okay. Und irgendwann klappst du das Buch zu und legst es zur Seite. Ja. Ich arbeite ja mit Gesetzen, habe ich ja schon erzählt.
Ja.
Irgendwann habe ich angefangen, in die Bibel zu malen und mit dem Wort Gottes zu arbeiten.
Ah.
Und das hat dann sehr viel verändert und ich habe auch mir irgendwann den Druck rausgenommen und habe gesagt, ich muss nicht die Bibel durchgelesen haben, sondern ich muss die Bibelworte kennen und ich muss sie lesen und ich muss sie verstehen und verinnerlichen.
Mm.
Und ich habe auch angefangen zu verstehen, dass wenn ich mal nicht keine Gebete mehr habe, kann ich Bibelworte lesen. Ich liebe die Psalme so oft. Wenn es mir nicht gut geht, bete ich wirklich Psalm 23. Ich weiß, das ist immer so der Go-To-Psalm, aber es ist einfach so ein schöner Psalm. Dieser, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Mhm.
Ja, er deckt den Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. So, wow.
Ja.
Mir wird nichts fehlen, mir wird der Tisch gedeckt. Ich bin, geliebt.
Ja. Also rein mal meinst du auch so, du hast einfach angefangen zu markieren und das so irgendwie dein eigenes zu machen und nicht so dieses, ich darf dieses Buch nicht anfassen, so quasi, es muss immer perfekt bleiben.
Genau, ich habe einfach erstmal ein bisschen wild angefangen und habe dann da reingemalt und so. Dann habe ich gemerkt, das ist mir jetzt ein bisschen zu wild.
Mhm.
Jetzt gerade mache ich so und das ist, muss ich ehrlich sagen, eine der besten Strategien, die ich bis jetzt habe, aber vielleicht langweilt es mich auch irgendwann wieder. Ja, ich meine, das ist Glaubensleben, ist wie beim Dating, man muss immer mal wieder was Neues ausprobieren. Aber grundsätzlich nehme ich jetzt das Wort Gottes und ich lese Kapitel für Kapitel durch.
Mhm.
Das habe ich tatsächlich jetzt erst im Advent entdeckt für mich.
Mhm.
Und zwar habe ich nämlich da, ich glaube, das Lukas-Evangelium ist 24 Kapitel genau.
Mhm.
Habe ich quasi mich gechallenged. Jedes Adventstürchen ist ein, ein Kapitel.
So Catholic.
Ja, aber es war echt cool.
So cool.
Und dann war ich so, voll nice, jeden Tag ein Kapitel. Das kann ich voll gut machen.
Ja. Yeah.
So in der Früh mit meinem Kaffee sitze ich jetzt richtig auf der Couch.
Sweet.
Und dann habe ich so angefangen zu markieren. Und ein Priester hat mir mal empfohlen, Johanna, schreib mehr auf, du musst deine inneren Prozesse mehr aufschreiben, weil ich war immer so, und das habe ich mit Jesus beredet und das und das weiß ich doch und so immer viel in mir gewusst. Und jetzt schreibe ich Sachen auf und das auch richtig gut. Und dann mache ich es immer so, ich markiere das und dann nehme ich immer einen Vers, der mir halt gefällt und dann schreibe ich den in mein Buch. Und dann überlege ich mir, was bedeutet das? Und dann quasi schreibe ich noch drunter, also wirklich ganz persönlich so auf mein Leben, was mir vielleicht auch schwerfällt mit dem Vers. Und dann quasi schreibe ich ein Gebet noch passend oft zu dem Vers oder was mich allgemein gerade beschäftigt.
Ja.
Genau, ja.
Was ich mir jetzt, das hat zwar gerade nichts mit Bibellesen zu tun, aber weil ich irgendwie meinen Gedankengang war jetzt gerade, Wort Gottes verändert uns. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie eigentlich dich das alles verändert hat. Also wie hat dich deine Bekehrung und das, weil du hast eigentlich beschrieben, du warst an dem Punkt, wo du sehr angestrengt warst vom Leben. So, was nimmst du da innerlich wahr von Veränderung?
Also, wenn ich dir jetzt alles erzähle, was sich verändert hat in 10 Jahren, glauben.
Ja gut, du bist auch erwachsen geworden.
Ich bin erwachsen geworden. Ich habe jetzt Freunde. Nein. Was sich verändert hat, ist, dass ich ein weiches Herz bekommen habe.
Mhm.
Ich habe einfach aufgrund von meiner Angst, Erwartungen nicht zu erreichen oder weil ich misstrauisch war, dass Leute schlecht über mich reden oder so, habe ich extrem krass Mauern um mein Herz gebaut. Mhm. Und ja, Jesus ist so, jetzt reißen wir diese Mauer ein. Und dann nochmal eine.
Yeah.
Und er macht es wirklich mit einem super Timing und er weiß ganz genau, wo wir gerade wirklich dran arbeiten und so. Und ja, erst letztes Jahr hatte ich wieder einen krassen Durchbruch, wo ich wirklich bei einem Priester gebeichtet hat. Und ja, damals ging es darum, dass ich für Leute gebetet habe.
Mhm.
Und ich konnte nicht glauben, dass durch mein Gebet was passieren wird.
Mhm.
Also wirklich war so, ich habe so laut für Leute gebetet, war so, ja, Jesus, komm und mach das und das und das. Und danach wirklich so im stillen Kämmerchen war ich so, Jesus, bitte mach das jetzt wirklich, was passiert, damit nicht rauskommt, dass sozusagen ich fake bin.
Mm.
Und ich war dauernd so, also ich war so, hä, nein, es ist ja Jesus, der was macht. Mm. Und gleichzeitig war es so, aber mein Gebet, bewirkt das überhaupt was? Und irgendwie, und dann erzähle ich das so dem Priester und der Priester offenbart so richtig krass so ein paar Wahrheiten in meinem Leben.
Mm.
Und ich fange voll an zu weinen. Und merke richtig, wie mein Herz bricht. Und ich würde wirklich sagen, zusammengefasst, ich könnte jetzt viele äußerliche Merkmale sagen, aber das, was an Veränderung passiert ist, in mir drin, mein Herz.
Mhm.
Und ich kann einfach immer, immer mehr mit den Leuten mit Liebe begegnen. Ja, habe viel mehr Geduld, Friede.
Mhm.
Auch, ich will das nicht schönreden, auch wenn ich noch immer meine Outbursts habe und auch wenn ich definitiv nicht perfekt bin, aber mein Herz ist so viel weicher.
Mm.
Das heißt aber auch, dass ich mehr weine und mehr Wasser trinken muss.
Was hat Wasser damit zu tun?
Naja, wenn du weinst,
du musst gießen,
dann verlierst du Wasser.
Ich verliere jetzt viel mehr Flüssigkeit, seitdem ich Christ geworden bin.
Ich muss viel mehr trinken.
Aber das mit dem Weinen kann ich voll nachvollziehen, es geht mir auch voll so. Es ist echt schön.
Mhm.
Jetzt arbeitest du ja viel mit Jugendlichen auch so und du hast vorhin ein bisschen erzählt, dass du jetzt auch so Events und so planst. Wofür brennt gerade so dein Herz? Was freust du dich auf?
Mein Herz tatsächlich brennt voll für die jungen Leute, die in Leiterschaft wachsen.
Mhm.
Also ich finde es so krass, gerade meine Co-DLT-Leiterin, die heißt auch Johanna, die ist noch super jung und hat sich schon dieser krassen Aufgabe angenommen und die ist so motiviert und hat so eine Begeisterung für Jesus, aber auch zu lernen. Und ich finde das so ein Privileg, so blöd wie es klingt, dass sie bereit ist, mir zuzuhören und von mir lernen will.
Mhm.
Und ich ja Wissen habe, was ich ihr sogar weitergeben kann. Genau, also einfach, ich liebe es tatsächlich, Leitung zu sein und in Leute zu investieren, weil das ist eigentlich das, wofür ich brenne. Wirklich auch Leute kennenzulernen und zu fragen, hey, wer bist du?
Mhm.
Und ja, ich liebe das auch einfach, wenn Leute das Gefühl haben, sie können bei mir authentisch sein und müssen nicht verstecken, dass sie auch Zweifel haben oder vielleicht auch mal lieber ein Bier trinken, als jetzt gerade in die Heilige Messe zu gehen oder ja, einfach sie selbst sein wollen. Und da sind ja auch viele Ängste dabei, wo es so heißt, so hey, wenn du gläubig bist, gibst du so viel auf, du ja hast so viele Regeln, gell? Und ich finde aber, wenn du dann immer tiefer gräbst, da ist so eine tiefe Sehnsucht da, gerade auch bei den jungen Leuten. Und ja, die Jugendlichen sind so cool oft und so schon, also die hinterfragen so viel. Und das ist echt, ja, volles Privileg. Und ich liebe es einfach, Gespräche zu führen. Und dafür brenne ich.
Jetzt hast du ja schon irgendwie so mit Leitung Erfahrung gemacht. Was braucht es für authentische irgendwie so Leitung, wo sich andere auch sicher fühlen, sie selbst zu sein und trotzdem wachsen können?
Das ist echt eine sehr spezielle Frage, weil du kannst da eigentlich nicht sagen, mach das und das und dann wird's klappen.
Mhm.
Sondern was ich bis jetzt erlebt habe, ist, das Wichtigste ist erstmal zu gucken, wo steht die Person gerade, wofür brennt sie und dann, wie können wir die Person für das, wo sie brennt, auch dahin bringen. Genau. Und das Allerwichtigste ist auch immer so zu sagen, so hey, ja, alles so in deinem Tempo. Genau. Mhm. Auch ganz viel Barmherzigkeit mitbringen. Und ja, ich hatte auch schon Momente, wo ich auch gemerkt habe, okay, da ist jetzt gerade meine Leidenschaft oder ja, dass ich mich da mehr rein investiert, auch gerade gar nicht gewollt von der anderen Person. Und da auch dann wieder den Abstand zu nehmen.
Mhm.
Ja, das ist auch mal zu trauern und zu sagen, hat jetzt leider irgendwie nicht geklappt. Mhm. Genau, also ich finde auch diesen Maßstab zu finden zwischen, ich begleite dich,
ja,
aber ich bedränge dich auch nicht.
Mhm.
Ich fördere dich und fordere dich. Und ich tue dich aber auch nicht irgendwie über die Klippe pushen oder auslaugen. Genau.
Mhm.
Gute Kommunikation und wirklich ein ehrliches Interesse am der Person, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Mhm.
Ja.
Du hast gesagt, bevor wir hier diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir kurz geredet und da hast du mir erzählt, dass du in der Familie groß geworden bist, wo es voll normal war, dass man sich kritisiert auch und dass das dir voll geholfen hat. Würdest du sagen, du bist dadurch jetzt auch kritikfähig und übst es auch weiterhin in deiner jetzigen? Oder wie? Ja. Weil, also ich frage deshalb, weil ich finde das voll das wichtige Thema und ich tue mich damit voll schwer. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das sehr, also es ist kein schweres Thema in dem Sinne, aber es ist irgendwie, also mein Eindruck ist, dass es heute oft herausfordernd ist, weil wir sehr mit unserem Auftreten beschäftigt sind. Und wenn das dann angefochten wird, ist es schwierig. Deswegen wollte ich deinen Wisdom zu diesem Thema noch kurz anzapfen.
Wow, danke. Dankeschön. ja, wir haben tatsächlich vorhin über Kritik geredet. Und ich würde sagen, ja, Kritik tut weh. Aber ich habe gelernt, dass Kritik heißt, jemand respektiert dich und will dir die Wahrheit sagen. Ich sage auch immer, man muss, bevor man so einen Prozess anfängt, also wenn ich Feedback gebe, ja, ich bin nicht so, oh, das war jetzt scheiße und das war scheiße und das solltest du verbessern, sondern ich finde, ein gutes Feedback-Gespräch ist auch immer positiv und die Negativs. Und ich fokussiere mich eigentlich auch nicht auf das, was ist alles falsch gelaufen, sondern ich versuche, mich darauf zu fokussieren, was, womit sind wir unzufrieden und wie können wir es verbessern. Weil nur wenn wir auch da das Wie mit ansprechen, ist es eigentlich sinnvoll gewesen.
Yeah.
Mhm. Genau. Was ich wirklich sagen will, ist, Leute, seid nicht so unsicher, wenn jemand euch sagt, hey, das und das fand ich nicht gut.
Mhm.
Weil der Kritiker zu sein, ist nie cool.
Mhm.
Ganz ehrlich, ich würde lieber zu jedem hingehen und sagen, hey, das war richtig cool, Leute, danke euch, ciao,
ja,
bis zum nächsten Mal.
Ja.
Aber so ist es nicht. Ich bin halt in der Leitungsrolle und damit ich und mein Team wachsen können, muss ich der Böse sein und Kritik äußern. Und ich mache das wirklich aus Liebe.
Ja.
Nie, weil ich den anderen fertig machen will.
Ja.
Und wenn ich zu dir komme und sage, hey Stefanie, wir müssen reden.
Ja.
Wie siehst du das?
Mhm.
Kann das sein? Und ich versuche auch immer auf dich einzugehen und zu gucken, warum hast du das gemacht? Vielleicht war deine Intention ja eine gute Intention, denke ich mir oft.
Ja.
Die Leute haben meistens gute Intentionen, auch wenn es da nicht immer gut gemacht ist.
Mhm.
Oder vielleicht sehe es ich ja auch falsch, kann ja auch sein. Ja, also wenn Leute auf euch zukommen mit Kritik, seht das als eine Ehre, weil die Person hat euch dann wirklich gerne und möchte in euch investieren.
Das kann ich so unterschreiben. Ich lerne das irgendwie jetzt auch erst in einer meiner besten Freundschaften.
Yes.
Wo so, ja, aber echt, das ist so gut, wo ich auch irgendwie so gelernt habe. Ich glaube, da war vorher eine Angst da, so, das wird jetzt alles zerbrechen, weil ich habe was falsch gemacht irgendwie. Und ich habe das echt erst so das ein paar Mal erleben, wie so tief begriffen, so, dass das echt ein Investment ist, der Liebe eigentlich, weil
ja, absolut.
Das, wie du sagst, viel einfacher wäre, ist mir eh wurscht. Und das, also quasi, wenn du mich jetzt, sagen wir mal, du hast mich verletzt
ja.
und ich würde es dir nicht sagen, würde das eigentlich bedeuten, ich distanziere mich gerade. Also quasi
ja,
das.
Weil das, du, ja. wenn du mit jemandem was Unangenehmes verbindest und du hast dich nicht versöhnt,
ja.
ja, weil Kritik oder das ist ja immer, wenn du was hast, dann läuft es ja hoffentlich auf Versöhnung hinaus, wenn du hingehst und sagst, hey, da ja. das und das hat nicht gepasst. Es wäre viel, viel einfacher, nicht viel einfacher, aber im Grunde genommen, der Mensch, wenn er mit was Unangenehmem konfrontiert ist, ist er eher so, ah, dann halte ich mich davon fern.
Ja.
Und dann distanziert man sich und die Freundschaft lässt nach. Und vielleicht war das deine beste Freundin, ihr habt ein ganzes Schuljahr miteinander verbracht und auf einmal ist diese Person verschwunden, weil du ihr gesagt hast, ihre Sneaker, die sie sich neu gekauft sind, sind nicht so cool.
Ja.
Und sie hat es ultra verletzt.
Ja.
Und das ist ja total schade, weil du hast es vielleicht so in einem Nebensatz erwähnt und ja. wusstest gar nicht,
ja.
wie tiefgehend das die andere Person verletzt hat. Ja. Und nur, wenn die dann sagt, hey, hör mal zu, als du das letzte Mal zu mir gesagt hast, das hat mir echt wehgetan, dann kann die andere sagen, boah, Mist.
Ja.
Wollte ich gar nicht, wollte ich nicht verletzen. Ja. Tut mir leid, kannst du mir verzeihen.
Ja.
Und nur so bleibst du aber auch zusammen und gerade gute Freundschaften, ganz ehrlich.
Ja.
Alle meine Leute, die mit mir jetzt eng sind, das waren die Leute, mit denen ich auch am härtesten Auseinandersetzungen hatte.
Ja, da wächst echte Intimität.
Ja.
Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Weil mein Übergang ist jetzt daran anzuknüpfen, dass das eine gewisse Unverschämtheit bedarf.
Oh weil, ja.
weil man darf sich nicht schämen, echt zu sein und das quasi ehrlich auszusprechen. Und unser Podcast heißt Unverschämt katholisch. Und deswegen wollte ich dich fragen, warum du unverschämt katholisch bist.
Weil ich habe versucht, ein stilles Kirchenmäuschen zu sein, um Erwartungen zu erfüllen. Und wie man merkt, bin ich aber kein Charakter, der still und ein Mäuschen ist. Und irgendwann habe ich einem Priester mein Leid geklagt. Und er so, Johanna, die Jünger, die rausgegangen sind, die waren auch klar und die waren unverschämt. Und die haben sich getraut, was zu sagen. Und die haben auch mal auf den Putz gehaut. Und es braucht Leute, die sich trauen. Weil nur so passiert Veränderung.
Come on.
Mic drop.
Johanna Puff, everybody. Danke,
Stephanie, so eine tolle Gastgeberin.
Hat Spaß gemacht. Danke
ja,
dir.
Ja, danke dir.